fragst, wo drückt der Schuh? Ich sag heute nirgendwo, denn ich lauf barfuß, barfuß.
Barfuß im Podcast. Gesund von Fuß bis Kopf. Mit den Barefoot Movement Coaches Yvonne Kort und Alexander Tock. Präsentiert von
Go Free Concepts.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Barfuß im Podcast. Und heute haben wir mal wieder ein spannendes Interview. Und obwohl ich wir sage, bin ich heute leider kurzfristig alleine, da die Yvonne einen familiären Notfall hatte und deswegen sehr kurzfristig an dem heutigen Interviewtermin nicht teilnehmen konnte. Ich begrüße dafür für euch hier die liebe Steffi von Freizehn. Wer Freizehn noch nicht kennt, freizehn.de, der meiner Meinung nach, glaube ich, online Barfußschuhhandel mit dem größten Sortiment, den wir so im deutschen Raum haben. Von daher herzlich willkommen. Hallo, liebe Steffi.
Ja, hallihallo.
Ja, wir wollen heute oder wir haben vor einiger Zeit schon mal miteinander gesprochen und dann kam uns die Idee, wir müssen mal miteinander podcasten, weil da sind viele, viele Dinge auf den Tisch gekommen, die für unsere Hörer garantiert spannend sind. Und heute wollen wir uns mal über alles rund um das Thema Barfußschuhe online shoppen und vor allem die Probleme, die damit einhergehen, sprechen. Bevor wir aber so in dieses Thema einsteigen, Steffi, was mich immer interessiert ist, wie bist du dazu gekommen, überhaupt Barfußschuhe verkaufen zu wollen?
Ich weiß gar nicht genau, wann das angefangen hat. Den Laden, den habe ich ja 2015 aufgemacht. Mhm. Aber ich selber bin mindestens 4-5 Jahre früher auf das Thema Barfußschuhe gekommen, weil ich selber Probleme hatte mit den Füßen. Ja. Und zwar hatte ich beidseitig Fersensporn. Ich brauche dir, glaube ich, nicht erklären, was das bedeutet.
Den Zuhörern auch nicht. Die können einfach ein paar Folgen zurückskippen.
Damit genau. Ja, war auf gut Deutsch scheiße. Kann ich nicht empfehlen. Hat echt verdammt wehgetan. Und ich habe keine gute Prognose bekommen vom Orthopäden damals. Also der hat mir da ziemlich krasse Horrorszenarien vorher orakelt. Und ich wollte mich da nicht mit zufrieden geben. Ich dachte mir, nee, das kann ja jetzt irgendwie nicht sein. Ne? Mhm. Also das ist, mein Leben kann ja jetzt mit Anfang 30 hier nicht einfach enden. So. Weil ich konnte ja kaum noch laufen. Ne? Das war ja irgendwie echt nicht cool. So. Und dann habe ich die Google-Universität befragt und habe mich tot gegoogelt und bin irgendwann auf den Ballengang-Blog gekommen. Ich weiß nicht, Stefan Heisel?
Ja, kenne ich.
Und bin dann auf den Trichter gekommen, dass vielleicht meine Art zu gehen und meine Schuhe ziemlich ursächlich an meinem Problem sein könnten. Mhm. Und ich dachte mir, okay, bevor ich mich jetzt hier aufschnibbeln lasse und weiß der Geier was mit mir versuchen lasse, kann ich es ja einfach mal ausprobieren. Genau, jedenfalls, ich habe gegoogelt und habe dann meine ersten Barfußschuhe gekauft und bin von heute auf morgen umgestellt, mhm. was ich auch niemandem empfehlen würde.
Nein, haben wir auch mehrfach schon
thematisiert. Keine war auch nicht Idee. So cool, aber in der Situation das Beste, was ich machen konnte, glaube ich. Und bin so halt auf das Thema Barfußschuhe gekommen und habe nur noch Barfußschuhe getragen.
Weißt du noch deine ersten Schuhe, was war das?
Ja klar, das waren ein paar Zenmotic.
Okay.
Würde ich auch niemandem empfehlen, der mit akuten Fersensporn umsteigt. aber man muss einfach sehen, dass es damals auch nicht so viele Alternativen gab. Ja. Also das Sortiment, das war ja extrem winzig, sehr überschaubar. Und komplett barfuß ging natürlich auch gar nicht zu dem Zeitpunkt.
Klar, mit Fersensporn schwierig.
Nein, mit so einer akuten Entzündung, das war mit den Zenmotic schon tödlich, also jeder Fehltritt, ein Schrei.
Ja, das kann ich mir vorstellen, ja.
Genau.
Unangenehm.
Ja, und jedenfalls habe ich dann auch angefangen, mein Sohn, der war damals ganz klein, bei dem mehr auf die Schuhe zu achten und kam mir dann sehr, sehr schnell vor wie so ein Drogensüchtiger auf der Suche nach dem nächsten Dealer, weil es ja unglaublich schwer war, Schuhe zu kriegen damals. Mhm. Also für Kinder Barfußschuhe schwer. Ich habe dann die, keine Ahnung, Siso in Tschechien bestellt und die Maimajou in Kanada und die Stonz in Neuseeland und ach, was weiß ich nicht alles. da musste man sich ja echt auf den Kopf stellen. Und dann habe ich 3 Jahre lang gewartet, dass jemand diesen Laden aufmacht.
Und dann hast du es einfach selber gemacht.
Ja, alles muss man selber machen.
Auch ganz spannend. Quasi von der eigenen Leidensgeschichte hin zur Leidenslösung für den einen oder anderen, zumindest was die Suche nach Barfußschuhen angeht, ist ja auch schon mal viel wert. Ja, war wahrscheinlich auch nicht so einfach der Einstieg. Barfußschuhe, wie du selber sagtest, war noch nicht so verbreitet um die 2015, sagst du, ne? Das mit der Öffnung ist natürlich auch nicht easy, ne?
Ja, wobei, also der Freizinn ist eigentlich von Anfang an ganz gut gelaufen. Ich habe damals ein Gewinnspiel gemacht mit Schlummersack heißen die. Und die haben ja eine riesige Followerschaft auf Facebook und dadurch habe ich sofort eine ganz gute Transparenz gekriegt.
Schön.
Das heißt, ich hatte dann 3 Bestellungen am Tag, ja.
Ja, immerhin. Hast du wahrscheinlich 3 pro Minute oder so, ne?
Ja, so ungefähr. Aber was tatsächlich schwieriger war, war der ganze Kladderadatsch dahinter. Mhm. Also das habe ich hemmungslos unterschätzt.
Ja.
Und ich bin ja eigentlich vom Fach, also war im letzten Leben Programmierer und Projektmanager und Software-Developer und Business-Analyst.
Ich habe jetzt, also du sagtest vom Fach, habe ich jetzt gedacht, du warst Schuhhändlerin oder so. Oder
nee, aber was Internet und Software und so angeht. Ne?
Ja.
Aber ich dachte, ach ja, ich brauche so eine Woche oder so, um den Shop zu machen. Aber ich habe dann im Endeffekt einen Monat Vollzeit daran gearbeitet.
Uiui.
Also das unglaublich zeitintensiv alles, ne? Muss ja erstmal die Software lernen auch. Und also ich habe da schon relativ romantisiert gedacht, ach ja, ist ja nur so ein bisschen klicky, ne? Aber steckt halt doch mehr dahinter, ne? Und dann kam die erste Rücksendung und dann stand ich da so, scheiße, was mache ich denn jetzt? Wie geht denn das überhaupt? Ich hatte überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass die Leute ja auch wieder Sachen zurückschicken, ne?
Ja.
Und ja, es war also echt Learning by Doing, also okay. Operation am offenen Herzen. Ne? Es gibt ja auch keinen, du kannst ja auch nicht irgendwie bei Amazon, ich habe echt überlegt, mal das rauszubringen, aber es ist ja schon veraltet, wenn es erscheint, ja. Aber du kriegst kein Buch, wo drin steht How to Online Shop oder Online Shop für Dummies oder so. Ne?
Schwierig, ja, wahrscheinlich nicht. Ja.
Genau, ja.
Wie hat's überhaupt angefangen? Also so ganz grob, hast du aus der eigenen Garage verkauft oder hast du von vornherein hier irgendwie kleinen Lagerabteil, Lagerraum, Lagerhaus, was auch immer?
Und nein, dann das war ja, ursprünglich war Freizinn ja gedacht, so ein bisschen als Überbrückung, ne? Mhm. So eine Art erweitertes Hobby. Ich habe ganz romantische Vorstellungen davon gehabt, wie ich morgens die Kinder in den Kindergarten bringe, dann so ein bisschen Büro mache und so, ne? Dann hole ich die nachmittags ab, habe den ganzen Nachmittag Zeit, um mit den Kindern auf den Spielplatz zu gehen und Sachen zu machen, ne? Komme abends mit denen nach Hause, lecker Abendessen, Stündchen Haushalt und dann kann ich noch mal eine Stunde im Lager oder so Sachen machen. Und das Lager war ein Kellerraum bei uns mit einem IWA-Regal. So. Und es ist sehr, sehr schnell passiert, dass der Plan so nicht mehr funktioniert hat. Also
ja.
Auch das habe ich echt unterschätzt, wie viel man, selbst wenn man nur so 3 Bestellungen am Tag hat, wie viel da einfach auch hinten dran hängt, was man nicht sieht. Ne? Also ja. Du hast ja Kundenkontakt, E-Mail, musst irgendwelche Bestellungen machen, du musst die Sachen, die ankommen, auspacken, du musst das Zeug besorgen, was du brauchst zum Verschicken. Das muss immer kontrolliert werden, ob noch genug da ist, muss neu rangeschafft werden. Also unglaublich viele Sachen einfach. Dann musste ich ja auch vieles erstmal lernen. Wie mache ich die Fotos richtig und. Genau, ja.
Ja, und auch dann das Sortiment natürlich entwickeln, ne? Weil
ja, und ich habe ja mit einem sehr kleinen Budget angefangen. Ich bin ja nicht zur Bank gegangen. Ich habe mir den ganzen Quatsch mit, wie nennt sich das? Du musst ja immer so Papiere vorlegen bei der Bank, Businessplan und so. Also mein Businessplan war eine DIN A4 Seite, ne?
Oh ja, das ist viel.
Genau, ja. Ich habe so eine Liste gehabt mit Marken, die ich halt gerne anfragen wollte. habe mir so auf dem Zettel notiert, wie der Shop so strukturiert sein soll, was mir wichtig ist. Das hat wirklich echt auf eine DIN A4-Seite gepasst. Das Komplizierteste war, den Namen zu finden und das Logo.
Okay.
Sich da festzulegen, das ist ja noch schlimmer wie bei Kindern. genau.
Ja.
Ein bisschen den Faden verloren gerade. Wo war ich? Ach so, ja,
dein
es hat wirklich hier zu Hause angefangen. Mhm. Und es hat aber nach und nach das Haus okkupiert.
Okay.
Also es war erst ein Kellerraum. Dann nach dem ersten Jahr war klar, der eine Kellerraum, der reicht nicht mehr. Mhm. Der hat dann den kompletten Keller gefressen, der Laden. Wir haben den ganzen Kram rausgeschmissen in die Garage oder aufs Dach oder so. Dann hatten wir die Retourenpakete, die sich hier im Hausflur gestapelt haben bis unter die Decke. Da konnte man irgendwann gar nicht mehr durchgehen. Da musstest du dann durchs Wohnzimmer in die Küche, um dann durch die Küche in den Keller gehen zu können, super, weil der direkte Weg versperrt war.
Ah, klasse.
Dann hatten wir das ganze Wohnzimmer noch voll. Also die erste Etage konnten wir immer noch frei halten, aber ja, und dann habe ich zuerst angefangen, mir noch einen Seekontainer anzumieten. Und das war ganz, ganz große Klasse. Ich bin morgens aufgestanden um, keine Ahnung, 5:30 oder so, habe die, damals waren es so 10, 12 Bestellungen am Tag, habe dann die Bestellungen ausgedruckt, habe mir dann aus den Bestellungen Listen gemacht, was ich aus dem Container holen muss, alles noch händisch zu dem Zeitpunkt. Mhm. Bin dann vor dem Kindergarten mit der Liste erst zum Container gefahren, mit nörgelndem Kind im Auto, die Sachen aus dem Container geholt, bin dann zum Kindergarten, Kind abgeworfen, wieder zurück nach Hause, ganz schnell wieder Sachen gemacht, dann gefühlt sofort wieder zurück zum Kindergarten, Kind abgeholt, dann vor dem Kindergarten am besten noch, wenn es irgendwie zeitlich ging, nochmal zum Container und die Retourenschuhe wieder zurück in den Container gestoppt. Es war echt die Hölle, ey.
Ja, kann ich mir vorstellen. Ja, oh Mann, oh Mann. Ja, Retouren ist ja schon mal ein schönes Stichwort, ne? Wenn wir auf das Thema grundsätzliche Probleme beim Onlinehandel. Schätz mal, wie hoch ist deine Retourenquote damals gewesen und hat sich das grob geändert oder ist das
immer noch? Also es hat sich auf jeden Fall geändert. Als ich angefangen hatte, um die genauen Zahlen zu haben, müsste ich jetzt tatsächlich in die Datenbank gucken, aber ich schätze, als ich angefangen habe, war es unter 30%. Und jetzt, also das ist dann kontinuierlich leicht gestiegen die letzten Jahre.
Okay.
Wir hatten dann immer so um die 33-34%. Und seit der Corona-Zeit und besonders in diesem Jahr ist es nochmal ordentlich angestiegen.
Ach.
Also man merkt wirklich am Bestellverhalten und ich möchte jetzt der Menschheit hier keinen die nicht schlechter darstellen, als sie sind. Aber man merkt schon, dass die Leute echt egoistisch geworden sind, was das Bestellverhalten angeht, weil wir dann teilweise hier echt Bestellungen haben von 10, 15 Paar Schuhen. Mhm. Und es wird aber immer nur einer behalten. Ne? Ist klar.
Und wird quasi wir zur haben Auswahl jetzt, bestellt dann so.
Genau, also die Auswahlbestellungen und wir haben natürlich auch ein großes Sortiment. Das unterstützt das natürlich, weil wenn du viel Auswahl hast und noch keine Ahnung hast, musst du halt erstmal Erfahrungen sammeln. Ne? Das kann man ja niemandem vorwerfen, ne? Dass man erstmal wissen muss, was denn überhaupt in Frage kommt. Ne? Aber wir haben dann schon so Kandidaten, die denselben Schuh in derselben Größe in 3 Farben bestellen. Und das dann in 3 Größen, in der Größe, die sie glauben, die sie brauchen und dann nochmal eine Nummer kleiner, nochmal eine Nummer größer. Ne?
Okay, das ist dann doof. Also das ist auch so ein Ding, also jetzt, wo du sagtest mit Anfängern, ich finde, oder meine Meinung, soziale Medien machen es auch nicht einfacher. Ganz oft, dass ich in den sozialen Medien so typische Diskussionen mitbekomme. Wir haben eine Folge darüber gemacht, die jetzt zum Zeitpunkt dieses Interviews noch nicht erschienen ist, aber wenn das Interview rauskommt, wird sie schon draußen gewesen sein. da sprechen wir darüber auch tatsächlich, dass wir feststellen, dass ganz viele Markenjünger da draußen auch einfach mal in die Welt posaunen, du musst den und den Schuh unbedingt nehmen, weil das ist super. Ohne zu reflektieren, ist das für das Kind oder die Person, die da anfragt, wirklich auch super. Und das ist meiner Meinung nach auch ein Riesenproblem da drin, weil dann bestellen auch gerade Anfänger, die noch nichts wissen, auch gerne mal falsch. Also den komplett falschen Schuh.
Ja.
und wundern sich dann. Aber ich hätte nicht gedacht, dass ihre Tourenquote sich erhöht hat. Ich hätte jetzt
doch, die ist ordentlich angestiegen und es ist wow. Ja so, dass bei Freizehn musste man schon immer, und das finden ja viele Leute ganz, ganz schrecklich, aber du musstest schon immer für die Rücksendungen selber bezahlen. Also Wir haben das nie kostenlos gehabt. Ich habe mich damals nicht getraut, als ich so klein war, weil ich mir dachte, nee, wenn ich jetzt so viel, das kostet mich ja auch Geld, ne? Und ich bin halt nicht Amazon, mich kostet so ein Paket mehr wie 50 Cent, ne? Also ist nicht so, dass ich an den Versandkosten hier irgendwas verdiene, ne? Also im Gegenteil, das ist, wenn du es genau rechnest, müsste ich theoretisch mehr nehmen, damit ich kostendeckend bin an der Stelle, ja.
Okay.
So, und früher war es halt so, dass die Leute sich ihre Label auch wirklich selber besorgen mussten. Inzwischen konnten wir mit der DHL dann nachverhandeln, was ein Retourenlabel angeht, weil die Schweine, die wollten, sorry DHL, nein, ihr seid ganz lieb.
Die hören uns nicht.
Ja, die wollten 6 € haben, netto, ne?
Okay.
Und nein, deswegen gab es nie Retourenlabel bei uns. Und da konnte man nachverhandeln, dass wir jetzt so den Durchschnittspreis für ein Retourenlabel bezahlen, was wir auch an Durchschnittshinsendekosten haben. Ne, weil die Rücksendungen, die sind ja im Schnitt eher kleiner wie die Hinsendungen.
Ja.
Genau, und seitdem gibt es dann auch immer noch subventionierte Retourenlabel von uns. Aber halt zu einem Preis, wo man mit leben kann. Aber wenn ich 6 € selber bezahlen muss und ich möchte das kostenneutral weitergeben an den Kunden, muss ich ja 20% draufhauen wegen der Märchensteuer.
Ja, es kommt ja auch noch dabei, richtig.
Naja, eben. Alles nicht so einfach, ja.
Vergisst und, man ja gerne, wenn man nicht selber gewerbetreibend ist mit Märchensteuerpflicht und tralala, dass dann auch solche Sachen natürlich immer nochmal obendrauf kommen.
Ja, und es wird ja auch viel, jetzt wechseln wir gerade das Thema, sorry dafür, aber es wird ja auch viel Mumpitz einfach erzählt. Ne? Also die Leute glauben ja, dass du als Händler hier unter so einer Art Schokobrunnen liegst, wo dir die Soße so einfach ins Maul läuft.
Ja, das wäre doch was.
Ja, genau. Aber man darf halt nicht vergessen, ne? Also wenn du jetzt für 100 € einen Schuh hast, dann bleiben erstmal nur 80 € beim Händler. 20 € kassiert schon mal das Finanzamt, ja, und dann von den 80 €, das ist ja nicht alles Gewinn, ne? Du hast ja die Anschaffungskosten vom Schuh dann auch nochmal, ne? Du hast anteilig die Lagerkosten, die Miete, die Personalkosten, selbst wenn du für Hin- und Rücksendung Porto verlangst, hast du immer noch das Material, was dafür eingesetzt wird, und Arbeitszeit, ne? Also Arbeitszeit ist ein ganz erheblicher Faktor. Wir rechnen intern mit 5 € pro Schuh Bearbeitungsgebühr.
Okay.
Ne? Das heißt also, und das ist netto. Und das ist konservativ geschätzt. Also wir rechnen pro Bestellung mit einem 5er, weil irgendwie muss das ansetzen. Ja, ich habe mal versucht, das ein bisschen auszurechnen. Ne?
Oha.
Das heißt, wir rechnen pro Bestellung mit einem 5er und pro Schuh mit einem 5er. Das heißt, wenn du einen Schuh zurückschickst, bist du schon bei 10 € an internen Kosten, die das uns verursacht, dass wir dieses Paket hier in der Halle verwalten, bis wir es dann auspacken. Und dann, ja, da muss es ja geprüft und erfasst werden und dann hinterher noch gebucht und dann auch noch ausgezahlt werden.
Ja, das ist ein Riesenaufwand wahrscheinlich.
Ist ein Mensch beteiligt, der das Paket annimmt, der andere, der es auspackt, der dritte, der es bucht und der vierte, winke, winke, der es auszahlt. und wir versuchen natürlich durch die Arbeitsprozesse und so das irgendwie effizient zu gestalten. Ne?
Ja.
Aber es läppert sich einfach. Ne? Es läppert sich.
Ich hatte deswegen habe ich gerade so kurz angesetzt. Ich hatte tatsächlich gedacht, Retouren hätten sich ein bisschen reguliert, weil ich habe ja Freizehn auch so ein bisschen begleitet, von Anfang an als Kunde oder ziemlich zeitnah als Kunde, als ich selber auf das Thema gekommen bin, und dann natürlich jetzt auch im Rahmen meiner Schuhberatung greife ich auch immer wieder gerne auf dein Sortiment zurück und empfehle da viel meinen Leuten, weil deine Datenbank sich ja auch deutlich verbessert hat. Das heißt, vom Prinzip her kriege ich ja bei dir zu jedem Schuh mittlerweile Länge, Breite und seit neuestem sogar Fersenbreite schon vorgegeben und brauche ja eigentlich nur entsprechende Maß nehmen und kann dann ja bei dir zumindest schon mal sehr grob das Sortiment reduzieren. Und ich hätte tatsächlich gedacht, dadurch, dass du da diese Datenbank auch immer mehr aufbaust und wie gesagt, ja, weitere Maße hinzugewinnst, dass dadurch die Retourenquote sich eher reduziert.
Ja, also man muss ja dazu sagen, dass das ja nur meine Daten sind. Und ich habe ja von Anfang an immer die Innenlänge und auch Innenbreite angegeben im Shop.
Ja.
Wenn du jetzt meine Daten vergleichst mit Zalando oder so, sind wir deutlich besser. Also der normale Online-Schuhhandel, der hat locker eine Retourenquote von 50-60%, teilweise sogar mehr.
Okay, ja. Das ja, hätte ich jetzt zum Beispiel auch nicht erwartet. Also gerade bei konventionellen Schuhen hätte ich jetzt eher gedacht, die Leute, die kloppen sich eher an die Füße, was ihnen gefällt und was, ob es passt oder nicht.
Ist ja, aber die bestellen ja auch zur Auswahl und ja, auch bei konventionellen Schuhen hast du das Problem, dass die eine Marke ganz anders rausfällt wie die andere Marke und auch bei konventionellem Schuhwerk hast du das Problem, was wir ja im Barfußbereich auch haben, dass obwohl dir der Schuh Rüdiger in Größe 39 von der Marke sowieso passt, heißt das nicht, dass der Schuh Lisbeth in derselben Größe von derselben Marke dir auch passt.
Das
weil
stimmt.
Der Oberschuh und so brauche ich dir nicht erklären, auch wenn es alles über denselben Leisten gezogen wurde, die Form maßgeblich mitbestimmt und der Schuh dadurch anders ausfallen kann.
Ja, und auch Material, ne? Hast du Fell drin, ist auf einmal das, der, also es gibt ja von einigen Herstellern den ein und denselben Schuh, einmal mit Fell, einmal ohne Fell. Das macht teilweise bis zu 3 mm in der Innenlänge. Und das ist gegebenenfalls, wenn es gerade so im Grenzbereich ist, ist das eine Welt, eine ganze Größe. Ne?
Ja, die Hersteller, die wollen das ja auch immer nicht hören, weil die sagen, nee, das kann ja nicht sein, weil ich mache das ja alles über denselben Leisten.
Ja.
Und gerade mit Fell ist es ja auch so eine Sache, weil wenn du den Schuh kaufst, also wenn die das über den Leisten ziehen, wird es ja komprimiert. Mhm. Ne? Also dann wird es zusammengedrückt.
Ja.
Dann ziehen die den Leisten, vielleicht für die Leute, die nicht wissen, was das ist. Der Leisten bei der Schuhproduktion ist so eine Art Plastikfuß,
ja,
ne? der die 3D-Form vorgibt. Und über den ziehen die dann quasi das Obermaterial wie so eine Art Socke drüber und tackern von unten oder nähen oder wir kleben, wie auch immer, von unten dann die Sohle drüber. Ne? Und das ergibt halt Form und Volumen des Schuhs. Und wenn man das Fellzeug drüber zieht, dann komprimiert sich das und dann zieht man den Leisten raus und dann gibt das Fell wieder nach. Das heißt, wenn du dann den Schuh misst, ist er erstmal kleiner. Hm. Wenn du den dann aber eine Weile trägst, verfilzt das Fell und komprimiert sich wieder und wird dadurch dann wieder größer.
Naja.
Jetzt ist die Frage, welcher Wert ist der richtige?
Hm. Ne?
So, und das ist halt die ganze Schwierigkeit. Wer viel misst, misst viel Mist.
ja,
die ganze Messerei ist eine schöne Sache, die dir sehr gute Dienste leistet beim Vorfiltern.
Ja.
Also um einfach Schuhe auszuschließen.
Ja.
Oder sich dem zumindest anzunähern.
Mhm.
Oder eine Orientierung zu geben, aber ersetzt keine Anprobe.
Schwierig, ja, richtig.
Und deswegen hast du auch trotzdem immer noch Rücksendequoten. Ne? Und wir haben Kunden, die haben eine 90% Behaltequote oder sogar mehr. Die schicken fast nie was zurück und aus eigener Aussage passt das bei denen immer. Also die messen die Füße, wählen dann mit dem Größenfinder bei uns zum Beispiel die Schuhe aus und es passt. Bei anderen passte es trotzdem fast nie. So.
Mhm.
Und das ist dann halt auch eine Frage, wie misst man, mit welcher Technik, wenn du einen Fußschablonen machst, malst du dann eher zu viel drumrum oder machst es eher zu knapp oder, ne? Also.
Ja, also erstens das, zweitens natürlich auch ganz oft so das Thema Fehleinschätzung. Ne? Also ich schätze den Fuß von meinem Kind so und so ein. Ich schätze den Fuß von mir so und so ein. Als was einfach mal so in den Raum geworfen wird, mein Fuß ist besonders breit und ich habe einen hohen Spann.
Dann ja. Ich
den Fuß an und nö.
Unserer Erfahrung nach ist die Fehleinschätzung der, oder ist die Fehleinschätzung der Leute, nein, ist die Einschätzung der Leute halt oft auch eine Fehleinschätzung. Also wir haben schon häufig E-Mails von Kunden bekommen, die dann auch Fotos mitschicken von den Kinderfüßen ja in der Regel. Die sagen, oh, mein Sohn hat so einen hohen Spann. Nee, hat er gar nicht, der hat einen total normalen Spann. So. Das ist halt immer alles relativ. Deswegen geben wir zum Beispiel auch die Spannhöhen nicht an. weil ich im Moment die Technologie noch nicht habe, das wirklich messbar zu machen.
Ja.
Und als Ex-Informatik-Tante kann ich mit so Wischiwaschi-Aussagen nichts anfangen. Also die Breite, die kann ich halbwegs zuverlässig messen, wobei es da auch immer drauf ankommt, ob der Mensch, der das misst, gerade gut drauf ist oder schlecht. Also das kann die Ergebnisse maßgeblich mit beeinflussen.
Ja,
ne?
Es kommt ja auch drauf an, wo kennst du, Chris, jetzt, ich sage jetzt mal, die Messanleitung her. Ne? Also es gibt auch in sozialen Medien kursieren 1000 Varianten der Längen- und Breitenmessung. Also Blattstiftmethode, ne, haben wir auch schon mehrfach thematisiert. Also ich stelle meinen Fuß auf ein Blatt Papier, fange an, drumherum zu zeichnen und dann messe ich in Länge und Breite, längste Zeh oder so. Da fängt das schon an. Der eine sagt, mittig durch die Ferse, mittig durch den längsten Zeh. Gehe ich noch mit Kondom? So, jetzt geht's weiter. 90 Grad Winkel von dieser Linie im Großballenbereich, egal wo es ankommt.
Das wird schwierig.
Genau, der nächste sagt, ja, du musst, weil ja die Zehen der breiteste Punkt sein müssen, von Großzehende, also seitlichen Großzehende bis seitlichen Kleinzehende messen, auch wenn das vielleicht an deinem Fuß aktuell noch nicht der breiteste Punkt ist. Du musst die beiden breitesten Punkte des Fußes messen, egal.
Ach ja, was man nicht alles muss, ne? Immer diese Dogmen auf, oder?
Genau,
also mal ganz ehrlich, es muss ja halt auch passen, ja? Du hast ja nichts davon, wenn du alles richtig gemessen hast und dann unheimlich viel Luft auch im Schuh hast für alle Lebenslagen und dann aber läufst wie ein Sack Nüsse.
Das ist das nächste Problem, ja. Natürlich.
Ja, und ich finde es, das Thema hatten wir ja, als wir das letzte Mal telefoniert hatten, auch schon. Ich finde es ja grundsätzlich gut, dass man gerade Kinderfüßen auch viel Platz lassen möchte für die Entwicklung. Aber in der eigenen Erfahrung und jetzt, wo wir mit dem Lagerverkauf wieder neue angefangen haben, wieder frisch bestätigt, wir fangen immer mit den großen Schuhen an beim Anprobieren. Also wir stellen immer auch eine Nummer in Anführungszeichen zu groß dahin. Aber zu groß ist auch Kacke. Also da laufen die Kinder dann auch nicht gut drin. Ne?
Richtig.
Und manchmal sind die dann rein von den Maßen her besser beraten mit einem Schuh, der vielleicht längentechnisch so an der Grenze ist. Mit dem Risiko, liebe Eltern, da müsst ihr drauf achten, der wird nicht mehr allzu lange passen, als mit dem Schuh eine Nummer größer, weil dann die Falte einfach vorne voll auf die Zehen drückt oder zu viel Volumen im Schuh ist. Und
da oder kann das man Kind ja auch einfach stolpert dann. Weil
das Kind
eben
stolpert, ja. Genau. Und man kann da noch ein bisschen tunen mit extra Einlegesohlen drin und so. Das kann helfen, aber das hat halt auch seine Grenzen einfach. Ne?
Ja, definitiv.
Ja, und ich bin kein großer Fan mehr von diesen Dogmen. Ne? Also es muss genau so und so viel Millimeter Zuwachs und so. Es muss vor allen Dingen passen. Ne? Und die Schuhform und die Fußform, die muss harmonieren.
Ja, und, also wir sind zwar große Fans, wir beide haben uns ja darüber unterhalten, wir können das ja hier vielleicht auch nochmal für die Hörer, ich bin immer noch ein großer Fan von der Plus-12-Methodik und von diesem Plus-12-Messung und bin davon aber, das habe ich auch schon mehrfach in diesem Podcast hier gesagt, insofern abgewichen, weil diese Plus-12-Messung sich ja reineweg auf konventionelles Schuhwerk bezieht, so dass ich sage, wenn die Passform des Schuhs passt, kann man die definitiv unterschreiten. Meine persönliche Meinung und mein persönliches vielleicht auch Dogma dazu, wenn man so mag, ist 10 mm ist aber das Minimum, weil diese Untersuchungen eben eine entsprechende Erhöhung gegeben haben. Jetzt kam ein Aber von dir, das ich total gut nachvollziehen kann, nämlich das Aber, was ist denn, wenn der Fuß noch so irgendwo bei Schuhgröße 21 rumrennt, dann sind selbst die 10 mm noch ein Drittel der Fußlänge, die man oben drauf haut. Das kann ich nachvollziehen. Das ist
es ist halt auch die Erfahrung, ne? Also je nach Schuhschnitt, die Länge ist ja auch nicht alles, ja. Es kommt auch darauf an, wo steht denn der Fuß im Schuh? Steht der wirklich ganz hinten bündig mit der Ferse?
Ja.
Oder zum Beispiel, deswegen finde ich die auch ganz charmant. Andere mögen da eine andere Meinung zu haben, aber vom Lederhandwerk Behrens gibt es ja zum Beispiel die Kanna. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Das sind so Lederschüchen. Die haben meine Kinder früher immer getragen.
Ach so, wie diese, ja, so Lederschläppchen für Kleinstkinder.
Genau, und die haben hinten so einen Gummizug.
Ja.
Na, und dadurch kommt das, dass der Fuß, wenn der noch zu groß ist für den Schuh, kannst du mir folgen? Also, ne, eigentlich Nummer, der Schuh ist eigentlich schon fast eine Nummer zu groß. Durch den Gummizug hinten mittelt der sich aber quasi im Schuh aus. Ja. Also, okay, dass der dann nicht ganz hinten drin steht. Das heißt, die wachsen super mit, die Dinger.
Das heißt, die haben ja hinten dann am Anfang 2-3 Millimeter
auf, genau, auch nach hinten den Überschuss. Mhm. Und die Kinder kommen damit in der Regel super klar. Ne? Auch bei den Stunts Booties oder sowas. Die sehen ja auch furchtbar aus am Fuß. Ne? aber gerade für Schuhhasserkinder zum Beispiel, vorletzte Woche erst wieder ein Kind da gehabt, was Schuhe einfach hasst wie die Pest. Mhm. Also noch so ein ganz kleiner Stoppes. Keine anderthalb Jahre alt, findet Schuhe richtig mies, was ich auch verstehen kann, aber jetzt im Winter ist halt so eine Sache, ne?
Schwierig, ja.
Und ja, die Dinger, da mittelt sich das halt aus am Fuß. Das heißt, da hast du dann auch hinten noch ein bisschen, ne? Und ja, dann, das musst du halt alles berücksichtigen. Nur die harten Maße, die helfen dir da halt nicht weiter. Und du musst halt einfach auch dein Gefühl da einschalten und einfach auch gucken und vielleicht ein bisschen fühlen, tasten von oben, nicht mit dem Daumen auf der Zehe rumdrücken, aber halt gucken, wie es am Spann anliegt, wie es hinten an Gelenk und so passt.
Thema Volumen, ne? In allen Bereichen, ob Vorfußbereich oder Fersenbereich oder ich sage jetzt mal Sprunggelenksbereich, wenn das Volumen halt viel zu groß ist, fängt der Schuh an rumzuschlabbern, macht auch keinen Sinn. Ja,
ja, viel Volumen bringt aber auch gleichzeitig in Anführungszeichen mehr Länge. Ne? Also so ein Schuh ist ein 3D-Objekt. Mhm. Wenn du ein hohes Fußvolumen hast und gehst dann mit dem Fuß in den Schuh rein, wird der für dich effektiv kürzer aus. Ich kann das sehr schwer beschreiben.
Ja, ich kann es mir vorstellen, weil der Stoff eben hochgezogen wird, wird er quasi in der Länge so ein bisschen zusammengezogen.
Genau, aber das, ja, im Endeffekt genau ist das, was passiert. Richtig. Ja. Das heißt, wenn du ein hohes Fußvolumen hast, dann gehst du am besten immer hin und probierst es direkt mit der Nummer größer. Mhm. Wenn du ein Mensch bist mit einem sehr, sehr flachen Fuß, dann kann das sein, dass ein Schuh dir besser passt, der längentechnisch schon grenzwertig ist. Ne? Weil bei einer Nummer größer wäre das Volumen vom Schuh dann wieder viel zu hoch für deinen Fuß.
Ne? Kriegst du nicht vernünftig geschnürt, gegebenenfalls. Ja, dann, ja, genau. Ne? Oder musst halt so, also dass du dann den Schuh durch Schnüren beschädigt schon fast. Ne? Oder tatsächlich, weil du so schnüren musst, dass du hinterher schon an irgendwelchen anderen Elementen des Schuhs dann rumrupfst.
Ja, wobei das mit dem Schnüren beschädigen, das kommt tatsächlich eher bei Füßen, die zu wenig Volumen haben für den Schuh. Mhm. Ne?
Ja.
Also wenn die Füße zu flach sind und dann die Schnürsenkel, also dann der Schuh richtig eng geschnürt werden muss, damit der passt. Hm. Das gibt ganz komische Falten an Stellen, wo sie nicht hingehören. Und ja, an den Stellen gehen die Schuhe dann auch gerne kaputt.
Ja, das meinte ich. Oder du hast halt, ich sag, bei Xero gibt's einige Modelle, da ist quasi, da ist die Schnürung dann ja von außen auf den Schuh nochmal aufgenäht und dann unten an der Sohle vernäht. Und da gibt's dann so schon mal, dass das abreißt tatsächlich unten von der Sohle. Mike Xero,
ja,
habe ich auch schon gesehen. Bei dir.
Ja, ja. Wir haben ja mal so Bilder getauscht.
Genau. Ne? Also Steffi und ich, wir haben uns mal ein bisschen über das Thema Schäden an Schuhen unterhalten und da gab es nämlich so das ein oder andere Bild, über das wir uns unterhalten. Und da war nämlich genau so ein Schaden auch dabei. Ist auch ganz spannend. Was auch nochmal ein interessantes Thema ist, wie viel oder beschädigte Ware, wie oft kommt beschädigte Ware bei euch an? Die
vom Hersteller direkt.
Nee, also ich meine jetzt
geliefert, oder?
Nee, ich meine jetzt tatsächlich eher vom Kunden, die wirklich, ich sage jetzt mal, innerhalb kürzester Zeit ziemlich ruinieren.
Ach so, du meinst Reklamationen quasi.
Ja, Reklamationen, danke. Mir fehlte das Fachwort.
Eigentlich gar nicht so oft, wie man vielleicht denkt. Also okay, es ist bei den meisten Marken tatsächlich im Promillebereich, also unter 1%.
Das ist gut.
Und also wenn wir mal mehr wie 1% haben, dann fällt das schon auf. Ne?
Mhm.
Ist tatsächlich so. Und wir hatten ja jetzt, also wir haben einen Schuh gehabt, das ist auch kein Geheimnis, wo es tatsächlich in den einstelligen Prozentbereich gegangen ist, mit den QL Rana, wo wir Probleme mit der Wasserdichtigkeit hatten.
Ja.
Aber das ist echt eine Ausnahme. Ne? Mhm. Und da haben wir mit QL ganz klare Absprachen. Also da wir die Rana ja als wasserdicht verkaufen und das auch unser Anspruch an diesen Schuh ist, nehmen wir die Reklamation auch alle an. Also
Da ist QL dann aber auch als Hersteller kulant dann in der Sache.
Ja, genau. Ja.
Das ist auch schon
also, viel wert. Das ist ja auch unterschiedlich. Ne? Also je nachdem, wir haben mit den Herstellern unterschiedliche Absprachen. Ne? Also bei QL ist es so, die hießen ja ursprünglich mal Krill, das ist ja holländisch.
Ach so,
wusste ich gar nicht. Ach so. Ja, das ist, also Krill bedeutet halt cool auf holländisch.
Ah, okay.
Aber witzigerweise spricht selbst der deutsche Vertreter von QL das jetzt QL aus.
Ha, auch nicht schlecht.
Ja, es ist einfach im Deutschen, wenn man es nicht weiß.
Ja, woher auch, ne? Ja. Es gibt ja so viele Marken, wo der erstmal einen Zungenbrecher, Zapotaferots oder so, ne?
Also ja, die haben wir nicht, aber.
Ja, ich habe die für meine Tochter bestellt, weil die super passen und schön bunt sind. Zapotaferots. Hatte ich mal bei.
Ja, Rotze ist jetzt vielleicht auch nicht so.
Ja, kommt aus dem, ich glaube, ne? CZ, Tschechien, ne? Ja, genau. Das ist ein geiler Name. Zungenbrecher hoch 10, ne? Und das ist nur einer von vielen.
Ja. Ja, aber jedenfalls sind die Absprachen unterschiedlich. Also an QL melden wir tatsächlich jede einzelne Reklamation und die wird auch einzeln bearbeitet. Also wir klären das natürlich mit dem Kunden, aber im Hintergrund klären wir das dann noch mit den Herstellern. Mhm. Bei anderen Herstellern haben wir das schon eingepreist. Also bei Fairbear beispielsweise kriegen wir einen kleinen Discount, also so ein kleines Skonto auf die Ware und regeln das dafür dann selber.
Okay. Genau. Das heißt, ihr kriegt da dann die Retouren und wenn sie halt wirklich unbrauchbar sind, dann ab in die Tonne und das ist schon mit dem Preis von vornherein so.
Genau, ja, das ist quasi eingepreist, das ist auch.
Okay.
Aber ich muss fairer halber sagen, dass bei Fairbear ist es eigentlich ein Discount, weil da haben wir fast nie Reklamationen.
Und das ist schön. Das ist ja auch gut. Das ist ja auch gut zu wissen, ne? Also tatsächlich.
Aber da ist auch keine Marke von gefeit, ne? Also manchmal wird in der Produktion was umgestellt oder das Material ist ein anderes auf einmal, hat eine andere Qualität, ohne dass die Hersteller das selber mitbekommen haben.
Ja, keine Frage.
Oder, keine Ahnung, irgendeine Nahtzugabe war zu knapp, weil ein neuer Mitarbeiter nicht richtig eingearbeitet war und dann reißt immer irgendwo was aus oder so.
Mhm.
Wo gehobelt wird, fallen Späne, das kann einfach passieren und man macht sich auch gar nicht so die Vorstellung davon, wie viele Menschen in diesem Prozess involviert sind.
Ja, das ist einiges, das stimmt, ja. Ja, du, keine Frage, ne? Überall, wo Menschen arbeiten können, auch Fehler geschehen. Von daher keine Frage, dass da bei jedem Hersteller es sein kann. Es ist nur manchmal, finde ich, auffällig, dass bei dem einen Hersteller dann häufiger vorkommt als bei einem anderen. Aber
ja,
auch das,
ist vielleicht eine subjektive Wahrnehmung.
Das wollte ich gerade sagen.
Nicht unbedingt den Tatsachen entspricht.
Genau, ne? Das wollte ich gerade sagen. Das ist halt, wenn man ganz oft von etwas liest, weil man in entsprechenden Gruppen, sozialen Netzwerken und so weiter dann unterwegs ist, dass man da immer wieder liest, das ist kaputt gegangen, dann prägt das natürlich die subjektive Wahrnehmung.
Ja, dann heißt das ja erstmal nur, dass die Menschen, die diesen Schuh kaufen, überdurchschnittlich häufig in sozialen Medien unterwegs sind und ihre Negativerfahrungen da mit anderen Leuten teilen möchten. Ja, du lachst, aber
ja, jemand,
der einen anderen Schuh kauft, ist vielleicht nicht so oft auf Instagram oder Facebook oder hat einfach nicht so oft das Bedürfnis, darüber zu sprechen oder hat halt auch eine andere Erwartungshaltung an den Schuh. Also nur weil man etwas häufig bei Instagram oder so liest, bedeutet das nicht, dass das statistisch gesehen so nachvollziehbar ist.
Ja, das stimmt. Das
okay. Und wenn du einen Schuh hast, der sich einfach irre oft verkauft, wirst du auch häufiger von Negativerfahrungen lesen.
Klar.
Als ein Schuh, der ein Zehntel so oft über die Theke geht.
Keine Frage, logisch.
Weil du ja einfach weniger Produkte in der Anzahl hast.
Ja, und das, obwohl der Prozentsatz der Negativerfahrungen wahrscheinlich sogar trotzdem noch deutlich geringer ist, unterm Strich.
Ja, kann sein.
Mhm. Ja, das ist natürlich richtig. Klar, also gerade was die Markenführer angeht, die natürlich deutlich oft vertreten sind und gekauft werden, da hat man natürlich eher mal dann diese Meinung zu lesen bekommen. Keine Frage.
Ja, und es ist ja auch, ne, wenn du jetzt eine Reklamationsquote von 0,5% hast, dann werden 99% der Leute, die den Schuh haben, nichts dazu schreiben. Ja, dann hast du ein halbes Prozent, was mal lobt, und dann hast du halt das halbe Prozent, was Schäden hatte, was motzt. Also ja, klingt's nach 50-50.
Ja, das stimmt.
Aber hast du trotzdem nur ein halbes Prozent Ausschuss gehabt.
Ne? Ja, ja, das stimmt. Kommen wir mal wieder zurück so zum Onlinehandel an sich. So grundsätzlich das Thema Maße nehmen oder anprobieren, Retouren, das waren schon mal so ganz große Probleme. Was ist aus deiner Sicht die größte Schwierigkeit tatsächlich beim Onlinehandel, das größte Problem?
Also speziell für Online?
Ja, oder speziell auch für dich oder für Barfußschuhe oder Barfußschuhe online, gerade in der Kombination?
Also die größten Probleme, die wir eigentlich haben, sind die Probleme, die jeder Handel hat. Also die Tatsache, dass wir die Sachen ja ein halbes, dreiviertel Jahr im Voraus bestellen müssen, ohne zu wissen, wie die Entwicklung so ist. Und jetzt aktuell mit den Krisen, die wir da in den letzten Jahren erleben, ist das wie ein Pudding an die Wand nageln. Schwer ist unmöglich, vernünftig zu planen. Und du schaffst aber Tatsachen damit.
Ne? Ja.
So, und dann hast du das Wetter nicht im Griff, was auch einen ganz großen Faktor hat.
Ja, es sieht gerade nicht so winterlich aus, ne? Obwohl gerade eigentlich Winterschuhsaison ist. Ne?
Ja, ich bin sehr erleichtert. Ich habe gegoogelt und hab erfahren, dass für ab Mitte November, Anfang Dezember richtig krass kalt angesagt ist.
Boah, es geht.
Also, ja, was ich da gelesen habe, angeblich kommt ein ordentlicher Kälteschwung auf uns zu.
Ich bin gespannt.
Mit, ja. Über -5 Grad hier in Köln, das ist okay. Ja schon mal was.
Ich bin gerade immer so, halt mich up to date, weil es mich, für mich geht's nach München. Am 13. November spielt die NFL. Ich bin ja ein Riesenfan, deswegen fahre ich da runter und gucke ich schon immer. Und da ist noch deutlich zweistellige Temperaturen. Also
naja, es war jetzt Langzeitprognose für November und Dezember.
Ja, abwarten.
Naja. Ja, ich hoffe sehr, dass das so kommt, weil sonst kriegen wir echt Probleme, ne?
Ja.
Sommerware kriegst du auch im milden Herbst, je nachdem, wenn es keine, nicht gerade Sandalen sind, auch noch los. Aber Winterschuhe kauft ab Januar niemand mehr. Und dadurch, dass jetzt auch die Hersteller verspätet alle ausliefern, mal wieder, das sind wir ja schon gewöhnt, das ist schwierig.
Alles ja.
Sehr schwierig. Ja. Und dann haben wir jetzt natürlich auch das Problem noch, dass die Mitbewerber immer härter werden. Es gibt ja jetzt so einen Billigschuhladen aus Tschechien und so, der da ordentlich mit reingrätscht, der auch ganz viele Marken im Programm hat. Und die haben halt nur 6 Euro Stundenlohn da unten.
Okay.
Und 2 Euro Miete. Ich habe mal recherchiert. Da können wir nicht so mithalten. Ne?
Ja, gut.
Und dadurch, dass wir den Versand selber machen und das nicht über Fulfillment abwickeln lassen, was wirtschaftlich gesehen keine gute Entscheidung ist. Also es macht eigentlich keinen Sinn. Es wäre wirtschaftlich sinnvoller, das auszulagern.
Okay. Auch spannend.
Ja, weil die halt natürlich in einem ganz anderen Maßstab Konditionen auch kriegen. Ne? Also für Kartons, für Versand. Ne? Die packen ganz anders. Die haben andere Technologie im Einsatz, die vieles abkürzt und so.
Ja, das ist natürlich bei euch läuft es noch tatsächlich durch viele Hände und da vielleicht schon durch viele Roboter oder so. Ne?
Ja, klar. Also hier bei Nanga ist das, die haben tatsächlich so einen Roboter im Einsatz. Also die haben ja jetzt auch nicht so eine riesen breite Produktpalette. Ne? Also die haben ja nur ihre eigenen Produkte in x Schuhgrößen, aber nicht auch noch von 50 anderen Marken. Also kannst du da ja ganz anders planen oder so. Aber wenn du bei denen direkt bestellst, läuft das durch so eine Maschine durch. Ne? Also da geht dann der Computer hin und holt aus Fach XY den Schuhkarton raus. Ne?
Ja, auch interessant, was da mittlerweile dann ja die Technologie auch am Preis schraubt noch mit, ne?
Ja, klar, weil Arbeitszeit ist so das Teuerste, was du hast als Ressource.
Ja,
ne?
Sagtest du ja, genau. Ja, beim Thema und, Probleme wollte ich, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Nee, ich wollte nur sagen, und auch wenn wir ja jetzt inzwischen nicht mehr klein sind, ne, also ich bin ja dann, um nochmal den Faden vom Anfang aufzunehmen, ich bin ja dann 2017, glaube ich, das erste Mal ausgezogen von zu Hause mit dem Laden.
Okay.
Und dann sind wir ein paar Jahre später nochmal umgezogen in eine größere Halle hier nach Hennef. Also wir sind nicht mehr ganz klein. Inzwischen arbeiten 13 Leute und mein Mann für Freizeit. Also das ist ja schon mal was. Aber trotzdem sind wir immer noch, in Anführungszeichen, ein kleines Unternehmen. Ne? Also mit so einem Distributor, der dann da 10.000 Quadratmeter Lagerhallen hat und davon dann mehrere, sind wir ja weit entfernt. Ne?
Ja. Um auch wieder den Faden von Anfang aufzugreifen, Thema Probleme, worauf ich nämlich gerade hinaus wollte, du hattest mir das letzte Mal nämlich erzählt, eines der größten Probleme ist es, Informationen an eure Kunden heranzubringen.
Ja, das stimmt. Das ist richtig. In der, wenn du in den Laden gehst, kannst du natürlich unheimlich viel Infos in drei schnell gesprochene Sätze packen.
Ja. Das stimmt, deswegen macht so ein Podcast manchmal auch Sinn. Die, welche Informationen hast du oder denkst du, wären es wichtig, häufiger zu transportieren oder auf welche Informationen legst du auch einen Fokus? Ich meine, ihr macht jetzt bei Freizehn in Social Media macht ihr eher oder vorrangig Produktcontent, aber welche Informationen spülst du auch immer wieder raus, weil sie eben wichtig sind?
Ja gut, die Klassiker halt, ne? Also regelmäßig kontrollieren, ob die Füße wachsen, bitte immer abends messen, bitte überhaupt messen und nicht einfach blind nach Größe. Bitte auch mal selber die eigenen Füße messen und nicht immer nur auf die Kinderfüße gucken. Also da achten wir tatsächlich beim Lagerverkauf auch drauf, weil viele Eltern sich sehr hingebungsvoll um die kleinen Rotznasen kümmern und sich selber total vergessen dabei.
Stelle ich auch immer wieder fest. Macht dann spätestens, ich sage jetzt mal so ab einem Alter von, ja, ich sage mal so spätestens Ende Kita-Alter, Anfang Schulalter aus meiner Sicht immer Probleme. Weil wenn man es selber auch nicht vorlebt, dann kommen die Kinder irgendwann auch so, ja, aber die Schuhe sind viel cooler, die du trägst, also möchte ich Schuhe wie du, Papa, Mama,
wie auch immer. Genau, das ist richtig, ja. Für also Kinder lernen ja auch vom Nachgucken, vom Abgucken.
Genau, deswegen macht es da ja auch dann doppelt Sinn, wenn man auch als Elternteil das dann entsprechend vorlebt, auf jeden Fall.
Ja, genau. Also wir versuchen viele Infos zu geben, aber es ist natürlich den Kunden dann auch selber überlassen, sich die zu Gemüte zu führen. Und wir haben ja nicht mehr nur die Leute, die sich wirklich für die Nischenprodukte Barfußschuhe interessieren, sondern wir haben inzwischen, ich schätze mal, die Hälfte der Kundschaft, die einfach kommt, weil Freizehn denen empfohlen worden ist als ein Laden, wo man super Kinderschuhe kaufen kann. Und da spielt das Barfuß-Thema dann vielleicht gar nicht so die primäre Rolle, sondern mehr das Thema vernünftige, gute Schuhe, die halt auch passen, mit Unterstützung die passenden Schuhe zu finden.
Ist dieses Thema Unterstützung, also wie viel Zeit müsst ihr eigentlich aufwenden zur Kundenberatung? Also ihr seid ja jetzt vorrangig tatsächlich online, aber ich glaube, das ist trotzdem ja immer noch gewünscht, dass ihr viel auch Beratung macht, ne?
Ja, also viele Kunden nehmen das ja auch in Anspruch. Also wenn jetzt so Leute ganz blank bei uns aufschlagen, dann verweisen wir die auch oft erstmal auf den Größenfinder, weil wir benutzen den halt auch selber. Ne? Also die erste Empfehlung ist immer erstmal, den Größenfinder zu bemühen. Aber wenn man dann Kinder hat, die irgendwelche Besonderheiten haben oder wo die erste Runde durch den Größenfinder halt gezeigt hat, dass irgendwie nichts passen will oder so, dann schreiben die uns natürlich auch E-Mails und wir versuchen zu unterstützen mit mehr wie, guck mal, den Größenfinder. Also,
Ist das deiner Meinung nach genauso ein großer Aufwand, als wenn ihr vor Ort grundsätzlich Verkauf hättet?
Man kann das nicht so vergleichen, ne? Es ist anders. Also die Hemmschwelle, sich online zu melden, ist für manche Menschen sehr niedrig und manche Leute stellen dann Anfragen, die sie sich auch selber hätten beantworten können, wenn sie sich selber die Zeit genommen hätten, mal 10 Sekunden auf der Seite zu recherchieren. Ne? Ja. Andere Leute verliert man sicherlich, weil für die persönlich dann, das ist ja mal sehr individuell, die Hemmschwelle vielleicht zu groß ist, nachzufragen. Ja. Generell ist es auch sehr schwierig, nur per E-Mail Beratung anzubieten, weil du siehst ja die Leute nicht. Ne? Du kannst nicht mal eben nachmessen, du kannst nicht mal eben was anprobieren und gucken, wie es passt oder so. Deswegen hat man da auch sehr begrenzte Möglichkeiten.
Man ist da ein bisschen fremdbestimmt auch, so was das angeht. Ja,
ja, weil du hast ja nur harte Daten und das sind ja nur Daten, das ist ja nicht die Wirklichkeit. Ne? Also, weil das, was du alles nicht weißt, das weißt du ja nicht, ne? Das hat so ein bisschen das Problem daran.
Großes Problem finde ich auch immer wieder, du hattest es angerissen vorhin, ne? Es bringt halt auch nichts, wenn man sich gesunde Schuhe kauft, aber trotzdem nichts an seinem Gangbild tut. Und das ist dann natürlich auch schnell schade, dass man das auch schwierig transportieren kann, insbesondere bei Leuten, die eben nicht die Beratung in Anspruch nehmen, sondern nur Klick, ich kauf und fertig ist. Ne? Das ist natürlich dann auch.
Ja, wenn sich ein Mensch bei uns meldet, ich habe die und die Fußmaße, welchen Schuh empfehlst du mir? Dann würde ich dem vielleicht, wenn er vor mir im Lagerverkauf steht, auch ganz andere Schuhe geben als online. Ne? Weil wenn dann da so ein Mensch steht wie ich, der ordentlich Kilos auf dem Rippen zu viel hat, dann würde ich dem beispielsweise einen anderen Schuh empfehlen als so einem leichten Hüpfer. Oder wenn du jemanden hast, der irgendwie sportlich fit aussieht und eine super Körperhaltung hat, oder einen, der viel am Rechner hängt mit nach vorne gefallenen Schultern oder so, der hat einfach auch an sein Schuhwerk andere Anforderungen. Ne? Und der wäre jetzt mit, also Leute, die eher unsportlich sind, und ich meine, das ist überhaupt nicht böse, bin ich ja auch. dafür arbeite ich so, egal. wie heißt es? Die haben halt andere, oder die können mehr Komfort vertragen, einfach in den Schuhen, oder kommen auch mit so mega minimalistischen Schuhen vielleicht nicht so super klar. Ne? Und sind vielleicht auch gar nicht gut damit beraten. Also, ich merke das halt bei mir selber auch. Wenn ich jetzt mal 10, 15 Kilo abnehmen würde, könnte ich auch wieder andere Schuhe besser tragen, wie jetzt aktuell. Weil ich einfach merke, dass das Gewicht schon dazu führt, dann auch dickere Sohlen tragen zu müssen. Ne? Oder mehr Komfort unter der Ferse oder so zu haben. Ein bisschen mehr Federung unterm Fuß, weißt du, ich meine.
Ja, geh ich nur bedingt mit.
Muss ja für dich auch nicht so sein, aber für mich ist es halt so. Und das ist halt genau das, was ich meine. Das ist halt individuell. Ne? Die Menschen, die haben unterschiedliche Ausgangsszenarien, unterschiedliche Vorerkrankungen, Vorbelastungen oder sowas. Unterschiedliche Alter. Ja, ein junger Mensch und ein alter Mensch ist auch nochmal was anderes. Und ein alter, trainierter Mensch kann auch wieder anders sein als eine junge Couch-Potato.
Ja.
Also ne, kann man nicht alles so über den Kamm scheren. Das ist immer sehr individuell. Und das geht natürlich ein Stück weit bei dem Online-Kram über die Wupper dann. Ne?
Das geht ja leider unter, weil man da eben nicht eingreifen kann oder drauf zugreifen kann auf diese Information. Das leuchtet mir ein. Ja, wir nähern uns schon ganz langsam, aber unsicher, der groben Stunde, die wir immer so ansetzen für unsere Podcasts. Deswegen möchte ich, hast du noch eine Botschaft oder noch irgendwas, was jetzt in den Themenbereich, was du auf jeden Fall noch unseren Hörern weitergeben möchtest? Achso, nee, stopp, halt, ich habe noch was. Du hattest gerade den Größenfinder kurz angesprochen. Du hast mir gesagt, euer Größenfinder, den hast du auch mit Fug und Recht so programmiert, dass er eben nicht irgendwelchen Dogmen folgt. Ich habe tatsächlich eine Neukundin gehabt, die sich im ersten Moment auch irritiert gezeigt hat, dass man bei euch sogar im Größenfinder reduzieren können oder erweitern kann, wie viel Millimeter Abstand will ich haben? Ich glaube, bei 6 fängt es sogar schon an, ne? 6, 9, 12, 17 oder so, ne? Den Hintergrund dazu kannst du vielleicht mal, weil du hattest es mir erklärt, so ein bisschen, warum ihr da den auch nicht so dogmatisch extra programmiert habt.
Ja, also ist eigentlich ganz einfach. Ich bin nicht die Mama von den Leuten. Ne? Also ich bin ich glaube an Selbstverantwortung. Ich glaube, dass erwachsene Menschen in der Lage sind, für sich selber Verantwortung zu übernehmen. Und ich muss das nicht für die entscheiden. Und deswegen möchte ich den Menschen einfach die Möglichkeit geben, eigene Entscheidungen zu treffen und das so nach ihrem besten Wissen und Gewissen, wie die sich damit wohlfühlen, entscheiden zu dürfen. Mhm. Ich muss das nicht hart vorgeben, weil es ist auch keine harte Wissenschaft. Ja, das ist ja das, was ich vorhin auch kurz angesprochen habe. Wenn jetzt im Lager Mitarbeiter X misst, ja, der misst schon mal alles einen Millimeter breiter wie Mitarbeiter Y, ist einfach so.
Ja.
So, der misst das eh schon einen Millimeter breiter, dann hat der einen Scheißtag, irgendjemand hat sich geärgert, hat ihn geärgert. Dann misst der schon mal alles 2 oder 3 Millimeter breiter. Dann ist Mitarbeiter Y, der misst eh schon immer ein bisschen zaghaft, ja, dem geht's nicht gut. Ja, brütet eine Erkältung aus oder so. So, dann misst der alles 2 Millimeter schmaler. Das ist der Mensch zu Hause, der misst die Schuhe, kommt hier auf ganz andere Werte, als wenn ich den Fuß mit unserem Gerät vermessen würde oder als wenn Nachbar Uschi, du merkst, worauf ich hinaus will. Ja?
Teilweise also, weicht es ja auch von dem ab, was Hersteller selber angeben. Ist ja auch immer ganz spannend.
Ja, und auch Produktionstoleranzen, ne? Da haben wir ja noch gar nicht drüber gesprochen. Ja, mhm, wenn ich 5-mal einen Schuh in der Größe 25 habe, kriege ich in der Regel mindestens 3 verschiedene Ergebnisse.
Mhm.
So, und dann muss man das so ein bisschen Pi mal Daumen ausmitteln. So.
Ja.
Also wir nehmen das Thema schon mit dem Messen schon sehr ernst und wir messen auch in der Regel nach, wenn die Leute sagen, ich komme aber auf andere Maße und so. Wir checken das immer, auch wenn die das bei den Rücksendungen dabei schreiben. Also wir haben ein Messgerät am Tisch liegen und prüfen das dann. Aber es ist halt oft so, dass die Leute dann auch auf ganz andere Maße kommen wie wir. Und dann messen wir das zu dritt nach und kommen immer noch auf unsere Werte. Und dann müssen wir halt dem Kunden auch sagen, okay, sorry, wir wissen ja nicht, was du da misst, aber wir sind uns hier einig, dass unsere Maße stimmen. Ne?
Mhm. Sorry, und, aber du misst.
Ja, das möchte man dann natürlich ein bisschen freundlicher vielleicht
formulieren. Ja, klar, keine Frage.
Aber es ist halt auch schwierig, ne? Es ist wirklich schwierig. Und zu den Toleranzen im Größenfinder, das ist halt auch einfach Erfahrung. Also ich selber habe auch die Erfahrung gemacht, wenn ich meine Füße zum Beispiel messe, dürfte ich fast nichts tragen aus dem Shop. Ich trage trotzdem ganz schön viel aus dem Shop. Zum Beispiel Freed, die auch offiziell, ich glaube, 5 Millimeter oder so schmaler sind wie meine Füße.
Ich behaupte, das haben wir sehr breite Füße dann, ne? Weil ja, Fleet ist schon recht breit.
Ja, Doktor. Aber die sind ja weich. Ne? Das geht super. Ne? Also meine Füße nehmen da jetzt keinen eklatanten Schaden von. Ne? Und du musst halt auch, du wackelst mit dem Kopf.
Ja, wir haben hier mal das Thema Socken besprochen, wie schon Socken den Fuß beeinflussen können. Und eine Sohle,
ja, aber ein
ist
Schuh
ja,
ist immer ein Schuh. Ne? Ein Schuh ist immer ein Kompromiss. Also wenn du barfuß gehen willst, dann musst du halt barfuß gehen. Ja,
ja.
Und
ja,
wenn du dich auf das Abenteuer Schuh einlässt, dann musst du halt auch wissen, dass du halt was am Fuß trägst. So. Was
ja, also es ist halt nur
als Creme.
Ich gebe ja auch zu, also ich habe tatsächlich auch schon mal einen Kunden in einer Schuhberatung gehabt, dem musste ich auch hinterher sagen, pass auf, es gibt keine Schuhe, die optimal sind für deinen Fuß. Du musst mit dem Kompromiss leben, dass du Schuhe tragen musst, die ein bisschen zu schmal sind, weil es eben nichts anderes gibt, außer du lässt dir Maßanfertigung machen und gibst dafür horrende Summen aus. Das ist leider manchmal so. Es ist halt, also es ist ja nicht so, dass, also Schuhe haben immer einen Effekt auf den Fuß, egal wie gut oder wie schlecht sie passen.
Ja,
je schlechter sie passen, desto höher der negative Effekt. So.
Wenn ich jetzt meine Freed nachmessen würde, die ich jetzt hier seit 2 Jahren regelmäßig trage, dann würde ich die wahrscheinlich auch 1 Zentimeter breiter messen, wie den neuen Schuh, den ich im Shop habe.
Ja, kann ich nachvollziehen.
Na, also der Schuh im Neuzustand entspricht ja auch nicht dem Schuh im eingetragenen Zustand. Und wir kriegen ja tatsächlich zwischendurch so Feedbacks wie, ja, da müssen die Hersteller den eintragen. Weil, wie kann das sein, dass die Sohle so fest ist? Und dann sagen wir, ja, aber lauf damit mal 5 Kilometer, dann ist die Sohle schon gar nicht mehr so fest. Sie wird viel, viel weicher im Betrieb. Ja, warum machen die Hersteller das nicht ab Werk so? Ja, also es ist halt nicht möglich, ja. Also du kannst nicht jeden Schuh dann wieder über einen Spazierengehleisten ziehen, um den Schuh dann einzutragen. Das Und du kannst auch nicht das Material vorausleiern, damit das schon alles schön wabbelig ist. Ach, also das funktioniert halt nicht.
Oder was?
Also ja. Im Grunde sind halt auch nicht als Kompromiss markierte Schuhe immer auch ein Kompromiss. Also geht gar nicht. Selbst die hochgehypten sind auch, wenn das viele nicht hören wollen, sind auch ein Kompromiss, weil du hast halt was am Fuß, was nicht Creme ist.
Ja, genau.
Alles, was nicht Creme ist, beeinflusst irgendwas.
Genau. Ja, Kompromissschuh, auch nochmal ein guter Aspekt. Ne? Also alleine habe ich auch teilweise schon mal als Kritik gehört, fand ich jetzt total eigentlich fand ich es unfair. Warum sollte man nicht Kompromissschuhe kaufen und vor allem, warum sollte man nicht Kompromissschuhe auch verkaufen? Manche einer braucht es halt und ihr habt ja auch gar nicht wenig Kompromissschuhe mittlerweile eigentlich im Sortiment und finde ich auch sehr gute teilweise darunter.
Ja, man muss halt irgendwo eine Grenze ziehen und manchmal ist es auch so ein bisschen Erfahrung und so, ne? Also wir haben, Kompromiss ist ja auch kein geschützter Begriff, genauso wenig wie Barfußschuh ein geschützter Begriff ist.
Genau,
ne? Definitiv. Im Grunde ist auch Barfußschuh, ich ärgere mich ein bisschen, dass ich auf den Trend aufgesprungen bin. Ich glaube, ich hätte vielleicht dafür sorgen können, dass sich Minimalschuh durchsetzt, wenn ich damals das Wort forciert hätte.
Ja.
Weil mit Freizehn haben wir jetzt hier auch schon echt einige Standards geschaffen, ja.
Ich bin also sofort dabei, wenn du das änderst. Also wir
versuchen. Ja, ist halt schwierig.
Ja,
schwierig,
ist schwer. Ne? Wir versuchen es eigentlich auch immer wieder. Also wir sprechen auch gerne von Minimalschuhen. Aber es ist tatsächlich schwierig.
Ja, und auch minimal, wie minimal darf denn minimal sein? Ne? Also da, wenn man es ganz genau nimmt, ist dann vielleicht Leguano beispielsweise schon raus, ne?
Ja.
Weil mit 7 Millimetern, das ist schon eine Ansage, ne?
Ja.
Also ich ziehe immer da die Grenze, wo ich mich selber nicht mit wohlfühle und deswegen habe ich halt manche Schuhe auch nicht im Sortiment, obwohl sie rein von den harten Fakten her da reinpassen würden. Mhm. Andere aber vielleicht schon, weil ich einfach sehe, dass es beispielsweise Kinder gibt, die sonst Probleme haben, einen geeigneten, ähnlichen Schuhtypen von anderen Marken zu finden. Und da bin ich dann wieder beim Thema Selbstverantwortung. Es muss ja niemand irgendwas kaufen bei uns im Shop. Also wir geben uns echt Mühe mit den Artikelbeschreibungen, dass
sehr viel Mühe,
ehrlich sind.
Ne? Ja, und umfassend auch, muss man sagen.
Ja, da kriege ich ja auch teilweise Bashing für, dass es ja auch schon mal zu viele Informationen sein können. Aber man kann es ja nie allen Leuten recht machen. Ne? Also du bist selber herzlich eingeladen, dir immer dein eigenes Bild zu machen und eigene Entscheidungen zu treffen. Und wir geben alle Informationen, die wir haben, die wir relevant finden, die wir geben können. Und die Entscheidung darf der Mensch dann selber treffen. Den einzigen Vorfilter, den wir halt drin haben, ist die Auswahl. Und die geht tatsächlich noch immer komplett über meinen Schreibtisch. Und wenn ich mich mit irgendeinem Schuhtypen nicht wohlfühle, wir hatten das Thema letztens erst, weil ich selber da nicht mit klarkomme, auch in dem Wissen, dass andere Leute das vielleicht anders sehen, im Zweifel entscheidet dann mein Bauchgefühl und ich lasse es dann vielleicht oder so.
Was ja dann auch wirklich sehr ehrbar ist und sehr ehrlich auch dem Kunden gegenüber unterm Strich.
Ja.
Finde ich persönlich sehr gut. Wie gesagt, ich habe es jetzt gerade schon dreimal angesetzt irgendwie und doch wieder sind wir auf den nächsten Stock gekommen. Wir nähern uns der Stunde. Hast du noch was du unbedingt gerne loswerden möchtest?
Boah, ne, so spontan.
So spontan nicht.
Keine letzten Worte.
Keine letzten Worte. Ja, da kommst du nicht drum rum. Weil es ist tatsächlich so, dass unsere Gäste immer das letzte Wort haben und da möchte ich auch heute mit der Tradition nicht brechen. Ich verabschiede mich deswegen schon mal hier, bedanke mich recht herzlich bei dir für das nette, ehrliche und offene Gespräch. Ich hoffe, wir hören dich nicht das letzte Mal bei uns hier im Podcast, weil ich habe aus den Vorgesprächen, die wir beide miteinander hatten, schon gemerkt, wir haben viele Themen, die man hier gut besprechen kann. Ich danke dir für den kleinen Einblick in den Thema zum Thema Online-Schuhhandel und feuerfrei für deine letzten Worte, vom Gruß an die Mutti bis keine Ahnung was, darfst du jetzt alles von dir geben, was du möchtest.
Ja, dann grüße ich meine Mitarbeiter an dieser Stelle. Wir sind eine echt krasse Truppe, wir sind alle mit Herzblut beisammen und auch wenn jetzt echt viele Leute, viele neue Leute dazugekommen sind in den letzten 2 Jahren auch, funktioniert das ganz gut und ich freue mich, jeden Tag zur Arbeit zu gehen. Das ist ja auch schon mal was wert. Also oh ja. Nicht jeden Tag. Manchmal würde ich auch gerne im Bett bleiben, da bin ich ganz ehrlich. Aber ja, deswegen Gruß an meine Herde. Ihr seid echt super.
Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Und
nochmal an dich, vielen Dank für die Einladung. War mein erster Podcast.
Ja.
Hoffe, hat dir
gefallen.
Ja, ich komme gerne wieder.
Ja, das freut mich auch. Beim nächsten Mal dann hoffentlich mit Yvonne. Die hat garantiert auch noch viele interessante Fragen, weil das haben wir auch immer mehr festgestellt, dass ihr da manchmal andere Fragen in den Sinn kommen als mir. Wie gesagt, nochmal vielen Dank. Und wir verabschieden uns dann heute aus dieser Folge mit freundlichen Füßen, euer Team vom Barfuß im Podcast und tschüss. Wir hoffen, auch die heutige Folge hat euch gefallen. Und wenn ihr keine der kommenden Folgen verpassen wollt, dann abonniert uns doch bitte. Ihr könnt uns auf diese Art und Weise natürlich auch unterstützen. Ihr könnt uns auch unterstützen, indem ihr uns bewertet und uns auf unseren Social-Media-Kanälen folgt.
Jetzt kommt noch ein bisschen Eigenwerbung. Wenn ihr Bedarf habt und jemanden im Bereich Fußtraining braucht und kommt aus dem Großraum Bielefeld und Gütersloh, könnt ihr unter www.körper-dynamik.de mich finden. Meine Angebote, Fußtraining, Personal Training, Ernährungsberatung und Fit am Arbeitsplatz. Meldet euch gerne, ich würde mich darüber freuen.
Und mich findet ihr persönlich im Großraum Dortmund oder halt im Ruhrgebiet eigentlich. Im Internet natürlich, bei Facebook, bei Instagram und unter www.barfußimpott.de. Dort findet ihr alle Informationen zu meinen aktuellen Angeboten, wie ihr mit mir Kontakt aufnehmen könnt und wie ihr bei mir etwas buchen könnt natürlich.
Alle Links findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Klickt euch da durch und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet.
Bis dahin, wir hören uns bei Barfuß im Pott und jetzt hört ihr wie immer noch unseren Titelsong von der lieben Carla, Barfuß mit freundlichen Füßen. Wir hören uns.
Macht's gut, ciao.
Auf dich zu und werfe all meine Hürden auf. Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe all meine Hürden auf. Du fragst, wo drückt der Schuh? Sag heute nirgendwo, denn ich lauf barfuß, barfuß. Unter meinen Füßen, das Gras auf meiner Haut. Ich lauf den Berg, ich lauf ihn hoch, hinauf. Die Schuhe aus, ich hab die Zeile weggebrochen. Fühl mich frei, ich fühl mich gut, fühl mich neugeboren. Ich atme ein, ich atme aus, bin frei, ich schrei, ich lauf, hör hinauf. Lass alles raus, ich fühl mich gut, nichts kneift mir, alles passt. Stifte, spür jede Pore meiner Haut, ich lauf den Berg. Ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Du fragst, wo drückt der Schuh? Sag heute nirgendwo, denn ich lauf barfuß, barfuß. Freak, find's immer schwer loszulassen. Und wirklich, ich hab echt lange gebraucht. Ich will mich ihm eher verpassen. Meine Abdruckstellen, guck wie schnell sie doch verblassen. Und wir zwei, wir sind Honigkuchenpferde, die um die Wette lachen. Ich seh dein Lächeln bis hierher. Ich bin hier, ich bin mehr. Ich fühl mich gut, jetzt kneift mir alles, passt. Stifte, spür jede Pore meiner Haut. Ich lauf den Berg. Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Du fragst, wo drückt der Schuh? Sag heute nirgendwo, denn ich lauf barfuß, barfuß.